Du frisst wie eine Sau, du stinkst wie eine Sau, du bist eine Sau.
Du siehst nicht nur dumm aus, du bist es auch. Hast du sicher von deiner hässlichen Mutter geerbt.
Schönes Foto, Schlampe. Treibst du's mit jedem?
Verkriech dich in deinem Mistloch, wo du hingehörst. Wir finden dich aber trotzdem.
Jeder kennt das, auch als ich ein Kind war, jeder hat das in der Kindheit erlebt. Es gab immer schon Mobbing, es gab einzelne Klassenkollegen, wo man sich gedacht hat, der tut mir so leid, das ist so furchtbar, was da gerade passiert. Das Gute war früher, wenn ich zum Beispiel in der Schule gemobbt worden bin und ich habe in der Stadt gelebt, dann bin ich zum Beispiel nach Hause in die Siedlung gegangen und habe dann dort mit meinen Freunden in der Siedlung gespielt. Und oft war es so, dass auch Kinder, die in der Schule gehänselt worden sind, dann aber am Nachmittag andere Freunde hatten, mit denen sie sich austauschen konnten. Heute ist es so, dass Kinder auch zu Hause verfolgt werden von dem Mobbing, weil in vielen Klassen gibt es WhatsApp-Gruppen. Und da wird dann weiterhin am Nachmittag eigentlich Gehässigkeit nur das Kind verbreitet. Da sitzt dann zum Beispiel der Schüler an seinem Schreibtisch, macht gerade die Hausaufgaben und erhält eine WhatsApp-Nachricht, wo drin steht, er würde sich nie duschen und stinken. Und das ist das Furchtbare, dass Kinder da nicht abschalten können, dass sie nie in Ruhe gelassen werden. Und dann posten diese gemeinen Klassenkollegen vielleicht auch auf dem eigenen Facebook-Profil, dann kriegen das die anderen Kinder in der Siedlung mit, vielleicht fangen die auch an einzuhänseln. Das heißt, Mobbing kann einen heute viel stärker verfolgen.
Ingrid Brodnik hat für ihr Buch Hass im Netz, was wir gegen Hetze, Mobbing und Lügen tun können, mit vielen Betroffenen gesprochen und weiß, dass Cybermobbing vor allem in der Psyche der Betroffenen Spuren hinterlässt. Lilly ist 18, war selbst nie Opfer von Cybermobbing-Attacken, ist aber bei Safer Internet aktiv, um mehr über das Phänomen und seine Mechanismen zu erfahren. In sozialen Medien, sagt sie, führt die Anonymität zu einem bestimmten Kommunikationsverhalten.
Und deswegen sind die Leute einfach direkter, deswegen kommen sie mit diesen Ausdrücken, ich hasse dich, du Schwein, sowas zum Beispiel. Weil es einfach so viele Menschen sehen und so viele Menschen kommentieren, dass man da nicht mehr den Überblick hat, wer ist das und dass man das nachverfolgt. Und wenn es dann direkter ist über WhatsApp, wo man das natürlich nachverfolgt, wenn man die Nummer hat und die Person kennt, dann halten sich die Leute schon ein bisschen mehr zurück, glaube ich.
Die Mehrzahl der Jugendlichen, die selbst jemanden gemobbt haben, nannten in einer Studie mit dem Titel Bündnis gegen Cybermobbing, Spaß oder Langeweile als Grund für ihr Verhalten. Was die Beleidigungen beim anderen auslöst, schien den meisten nicht klar zu sein.
Wenn man sich in der Klassengruppe über eine Person lächerlich macht, auch wenn es ein nett gemeinter Scherz ist, dann schreiben die meisten einfach nur hahaha. Auch wenn sie wahrscheinlich gar nicht lachen, weil sie es nicht lustig finden, sondern einfach, um mitzumachen, um dazuzugehören. Und da ist ihnen dann egal, ob das jetzt ernst gemeint ist oder nicht. Sie schreiben einfach dieses Haha, weil es ihnen gerade passt.
Homo, Loser.
Haha, aber echt. Die 5 Jugendlichen im Büro von Safer Internet erzählen, dass sie mit Lehrerinnen oder Lehrern eigentlich nie über Gefahren oder Vorfälle sprechen, denen sie im Internet begegnen. Allerdings ist es zwischen den Jugendlichen ein brisantes Thema. Die Teenager haben für sich eine Strategie gefunden, wie sie mit Angriffen oder boshaften Kommentaren umgehen. Bei tatsächlichen Trollen, das sind schadenfrohe bis bösartige Provokateure im Internet, macht Michi einen Screenshot und bittet Freunde, den Account zu blockieren. Auf lästige Postings reagiert er einfach nicht.
Es ist nicht immer alles friedlich im Internet, aber ich probiere mich da mal entweder rauszuhalten oder einfach nicht drauf einzugehen. Also es kommt schon mal vor, dass man im Internet beleidigt wird, wenn man irgendwo seine Meinung äußert, aber mir fällt es nicht so schwer, das zu ignorieren oder den User dann zu blocken oder so, wenn ich einfach keine Lust habe, auf den zu antworten. Es kommt auch darauf an, ob es noch so ein Meinungsaustausch ist oder ob es nur noch Gemeinheiten sind, die ausgetauscht werden. Weil in so einer Diskussion kann es schon mal passieren, dass man etwas emotional wird, sage ich mal. Aber wenn es halt nur beleidigend ist, dann gehe ich da eigentlich nicht drauf ein.
Worauf viele Jugendliche, vor allem Mädchen, einsteigen, ist Sexting, das Verschicken und Tauschen von eigenen Nacktaufnahmen. Was harmlos beginnt, nämlich dem eigenen Freund oder einem Flirtpartner Bilder zu schicken, wird zum Verhängnis, wenn der Adressat die Bilder im Netz weiterverbreitet.
Man muss schon selbst wissen, was man veröffentlicht. Und wenn ich jetzt beispielsweise freizügige Fotos von mir öffentlich poste auf Facebook, auf Instagram, dann muss ich damit rechnen, dass es da Menschen gibt, die damit nicht einverstanden sind und laut und frei ihre Meinung ausdrücken. Eine Bekannte von mir hat halt den Fehler gemacht, dass sie freizügige Fotos eben gepostet hat und war dann nicht nur auf einer Seite, sondern auf sehr vielen mit diesem Foto, wo man sehr viel vom Körper sieht. Und sie hat dann Probleme gehabt in der Schule, weil sie die Leute ausgelacht haben, beziehungsweise nicht gewusst haben, wie sie sie ansprechen sollen und haben sich dann einfach ferngehalten. Und es hat dann schon ziemlich lange bei ihr gedauert, bis sie dann wieder Leute gefunden hat, denen sie vertrauen kann, mit denen sie normal reden kann und die Sache dann nicht mehr so das Thema ist.
Das Wissen schützt nicht vor dem Verhalten. Warum nicht? Da habe ich was davon, auch wenn ich ganz genau weiß, dass es ein Blödsinn ist, ein Nacktfoto zu verschicken. Aber es gibt etwas, wo ich mir im Moment einen Mehrwert oder auch eine Belohnung dadurch verspreche.
Sagt Barbara Buchecker, die pädagogische Leiterin der EU-geförderten Initiative Safer Internet. Das Mädchen, das sein Nacktfoto verschickt hat, hat sich 2 Monate lang zurückgezogen, den Kontakt zu den engsten Freundinnen und Freunden abgebrochen und ihren Eltern nichts erzählt. Lilly, die sich in der Initiative Safer Internet engagiert, findet es gut, dass die Betroffene nicht vor dem Problem weglaufen konnte, sondern sich ihm stellen musste.
Es ist blöd zu sagen, dass wir durch sie gemerkt haben, dass man es nicht macht. Aber es ist halt so, dass die Freunde da doch auch mitlernen und auch Angst davor kriegen, dass es vielleicht doch passieren kann.
Solange kein wirtschaftlicher Schaden entsteht, kümmern sich Internetplattformen nicht um das Wohlergehen der Userinnen und User, kritisieren die Burschen und Mädchen bei Safer Internet. Das stimmt zum Teil. So rasch Facebook etwa beim Löschen weiblicher Brustwarzen agiert, so ineffizient agiert die Plattform bei Hasskommentaren, sagt die Social-Media-Expertin Ingrid Brodnik.
Bedrohungen, Beleidigungen, Wiederbetätigung. Das deutsche Justizministerium hat eine Studie dazu in Auftrag gegeben und die haben sich angeschaut, wenn ein normaler Internetnutzer solche illegalen Hasskommentare postet, ob die Plattform das zeitnah entfernt. Dazu ist sie nämlich juristisch verpflichtet. Da stellt sich heraus, dass Facebook nur ungefähr die Hälfte der strafbaren Hasskommentare wirklich entfernte, wenn diese Nutzer meldeten. Das heißt, wir sehen, dass es hier einen extrem weiten Weg noch gibt, den diese Plattformen gehen müssen. So muss man jetzt fairerweise sagen, Facebook, das nur jeden zweiten Hasskommentar da entfernte, schnitt insofern noch besser ab, als dass es bei YouTube nur 1 von 10 waren und bei Twitter nur 1 von 100. Das muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Auch ich habe das jetzt schon mal neulich gehabt, ganz ein jetzt nicht spektakuläres Beispiel, aber mir hat ein anonymer Account eher wirr und seltsam geschrieben, dass ich bald tot sein werde. Ich habe das Twitter gemeldet und Twitter hat damit kein Problem gehabt.
Ingrid Brodnik fühlte sich nicht weiter bedroht von diesem Kommentar. Der Fall zeigte ihr aber, dass die Meldung für die Userinnen und User intransparent ist. Wann wird gelöscht? Was muss passieren, damit angstmachende Angriffe ernst genommen werden? Die ständigen Angriffe und Beleidigungen, die Angst vor der nächsten Gemeinheit, die Scham in der Öffentlichkeit, das alles macht verletzlich und hilflos. Das Wichtigste ist, darüber zu reden.
Und es ist extrem wichtig, dass das Opfer sieht, nein, ich bin nicht komisch und ich verdiene das nicht, dass die andere Person ist komisch, die das macht. Weil dieses ständige Piesacken bis fertig machen, das arbeitet an einem, das macht einen schon fertig. Und das Zweite ist, wenn ich mal grundsätzlich mir so diese Sicherheitszone aufgebaut habe mit Menschen, die Bescheid wissen, die mir auch helfen, dass ich sehr systematisch anfange, Spuren zu sammeln. Das heißt, jede Botschaft sofort aufzeichnen, am besten einen Screenshot machen und alles dokumentieren. Manchmal findet man zum Beispiel gar nicht über technische Wege heraus, wer der User wirklich ist, der einen fertig macht. Oft ist es eher so eine Art detektivisches Gespür, wo Betroffene merken, aha, dieser User hat diese Formulierung verwendet und hat da diese Information hinterlassen, der wohnt anscheinend in der und der Gemeinde, das könnte die Person sein.
Als Drittes empfiehlt sich der Weg zu Polizei oder Gerichten. Denn ist man in seiner Lebensführung eingeschränkt, ist der Tatbestand des Cybermobbing erfüllt. Die wichtigste gesetzliche Änderung hat 2016 stattgefunden, als der sogenannte Cybermobbing-Paragraph eingeführt wurde. Wegen Cybermobbings strafbar macht sich, wer im Wege einer Telekommunikation oder unter Verwendung eines Computersystems in einer Weise, die geeignet ist, eine Person in ihrer Lebensführung unzumutbar zu beeinträchtigen, eine längere Zeit hindurch fortgesetzt, heißt es im österreichischen Strafgesetzbuch. Außerdem fallen folgende Delikte unter den Strafbestand des Cybermobbings: Nötigung, üble Nachrede, Beleidigung, Datenbeschädigung, pornografische Darstellung Minderjähriger, Verleumdung und Kreditschädigung. Harold Pearson ist Rechtsanwalt mit dem Schwerpunkt Urheber- und Persönlichkeitsrecht in Wien und vertritt immer wieder Cybermobbing-Opfer.
Wir hatten einen Fall, wo ein Laiendarsteller in einer Reality-Serie entsprechend porträtiert wurde. In weiterer Folge hat jemand dieses urheberrechtlich geschützte Material genommen, das Video runtergeladen und selbst mit Zwischenschnitten unterlegt, selbst Kommentare eingefügt, eine Musik mit herabwürdigenden Text dazugelegt und das auf YouTube verbreitet. Nachdem der Mandant da bereits auf YouTube sehr aktiv war, wurde dieses Video auch sehr oft gesehen. Das war natürlich weder im Sinne des Mandanten und da war rasche Hilfe notwendig. Und da muss man eines sagen, so gut die Strafrechtskeule ist, sehr oft nützt bereits das einfache, sehr streng formulierte Aufforderungsschreiben des Rechtsanwaltes.
Innerhalb weniger Stunden wurde das Video in diesem Fall wieder gelöscht. Ist der Paragraph Cybermobbing erfüllt, kann der oder die Angeklagte entweder bis zu einem Jahr inhaftiert werden oder muss mit einer Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen rechnen. Bei Selbstmord oder Selbstmordversuch der gemobbten Person muss der Täter mit einer Freiheitsstrafe von bis zu 3 Jahren rechnen. Harold Pearson findet Strafen prinzipiell sinnvoll, weil sie im Mobbingbereich Bewusstseinsbildung schaffen und in immer mehr Fällen ermöglichen, die Poster zu ermitteln. Die Art und Weise zu kommunizieren verändert sich durch die neuen Medien. Der Kommunikationswissenschaftler und Medienpsychologe Peter Forderer beobachtet, dass harte Kommentare, beleidigende Postings und extreme Positionen nicht mehr tabuisiert sind. Sie werden zunehmend als Teil einer tagtäglichen Auseinandersetzung betrachtet. Vermehrt geschehen Mobbings nicht mehr anonymisiert, sondern unter dem tatsächlichen Namen.
Da wiederum entsteht bei Leser, Leserinnen der Eindruck, ja, andere geben ihren Namen auf, kann ich ja auch machen. Ja. Und bei Jugendlichen, wie gesagt, beobachten wir häufig das Phänomen, dass die noch keine Sensibilität für das Problem, dass sie dort auch private Informationen von sich freigeben, die auch in Jahren, unter Umständen auch in Jahrzehnten noch gegen sie verwandt werden kann. Denken Sie an die Situation, dass Sie sich irgendwann mal bei einem Arbeitgeber vorstellen und der sagt, naja, also wir haben hier Dokumente, die zeigen, dass Sie sich zu dieser oder jener Frage damals so und so geäußert haben. So jemand können wir hier nicht gebrauchen. Da denkt natürlich jemand, der noch in die Schule geht, vielleicht nicht so intensiv drüber nach.
Fühlen sich Jugendliche, aber auch Erwachsene tatsächlich bedrängt, beleidigt, verfolgt, sollten sie sich immer an andere wenden und Hilfe suchen. Hilflosigkeit, Scham, Isolation und das Gefühl, allein mit dem Problem zu sein, hilft nur der Täterin bzw. dem Täter, wobei die Rollen nicht immer klar auszumachen sind.
Das wissen wir auch aus Umfragen. Jugendliche versuchen, Cybermobbing immer selbst zu lösen, was auch hin und wieder bedeutet, mit gleichen Waffen zurückzuschlagen. Ja, weil wenn man ein Opfer ist, weiß man, wie es geht. Und hin und wieder passiert es, dass jemand falscher bestraft wird, nämlich das eigentliche Opfer. Aber er wird zum Täter oder sie. Und das kommt raus und das fliegt auf. Ja. Aber das ist vielleicht, weil diese Person über einen langen Zeitraum von genau der Person gemobbt wurde. Also wir haben oft diese Umkehr von Rollen oder auch das Gleichzeitige. Es kann durchaus auch sein, dass A B mobbt, B aber A gleichzeitig. Also dass das durchaus auch parallel vorkommt. Ja. Also da muss man immer sehr genau schauen und sich nicht auf den ersten Eindruck verlassen.
Mehr als ein Drittel der Täter war selbst einmal Opfer, sagt eine Studie der Organisation Bündnis gegen Cybermobbing. Opfer lernen, wie man mobbt und schlagen mit denselben Mitteln zurück. Die Schulen und auch unsere Gesellschaft müssen erst lernen, mit dieser neuen Art der gewaltbereiten Kommunikation umzugehen. Was bewirkt Mobbing bei unseren Kindern, den Jugendlichen, Erwachsenen und der älteren Generation? Jugendliche von heute sind die erste Generation, die selbstverständlich mit neuen und sozialen Medien aufwachsen, betont der Kommunikationswissenschaftler Peter Forderer von der Uni Mannheim. Dieser Umstand, so Peter Forderer, bedeutet zugleich, dass wir von den Jugendlichen lernen müssen.
Wir meinen, wir müssten Schülerinnen und Schülern, Kindern noch beibringen, wie sie mit den Medien umgehen sollen. Das wissen die viel besser als die Lehrenden. Aber was sie nicht wissen, ist, was es heißt, wenn sie zu viel Privates preisgeben. Sie haben noch gar kein Gefühl dafür, was sie damit unter Umständen anrichten, was das für sie bedeuten kann in der Zukunft, was es für den Empfänger der Botschaft bedeutet. Und das sind Dinge, die lehren wir auch deshalb nicht, weil sie noch so neu sind. Ich glaube, wir müssen uns auch nicht wirklich diesen Vorwurf machen, dass wir das lange, lange verabsäumt haben. Diese Form der Kommunikation ist wirklich neu. Sie ist extrem schnell quasi über uns hereingebrochen. Und es wird natürlich jetzt höchste Zeit, dass wir auch diejenigen, die in diese Kommunikation einsteigen, dadurch, dass sie älter werden, dass sie alt genug werden, mit solchen Geräten umzugehen, dass wir diese in die Lage versetzen. Und in die Lage versetzen heißt, mit ihnen darüber sprechen, was das eigentlich bedeutet, was sie damit im Prinzip tun.
Tu uns einen Gefallen und bring dich bitte einfach um.
Die nächste Generation wird mit mehr Wissen um die Gefahren und einem richtigen Verhalten in den sozialen Medien aufwachsen. Denn was noch fehlt, ist ein Gespür und die Erfahrung für die Konsequenzen des eigenen Handelns im virtuellen Netz. Die digitalen Räume der Jungen und oft auch die Technik rundherum interessieren die Erziehungsberechtigten vielleicht nicht. Deshalb sollten sie aber nicht die Augen davor verschließen, denn es sind Räume, in denen Jugendliche viel Zeit verbringen.
Ich glaube, dass es bei uns jetzt so ist, dass die Eltern sich dafür vielleicht nicht interessieren oder selbst Angst davor haben eigentlich, weil sie nicht damit aufgewachsen sind, weil wir diejenigen sind, die damit aufwachsen. Und ich glaube, später ändert sich das. Die nächsten Generationen, da werden die Eltern schon wissen, worum es geht. Sie kennen sich aus, sie bringen das vielleicht den Kindern bei und da haben sie dann schon auch die Kontrolle drüber. Und jetzt, also im Moment bringe ich meinen Eltern eher bei, wie sie WhatsApp benutzen und das neue Smartphone. Und das wird sich, glaube ich, aber ändern mit der Zeit.
Wer nicht dranbleibt an den Jugendlichen, verliert sie an Plattformen und Welten, die weit entfernt von unserer sind. Barbara Buchegger hält Vorträge zum Netzverhalten junger Leute und begleitet Kinder vom Einstieg in die sozialen Medien bis ins Erwachsenenalter gemeinsam mit ihren Eltern. Für die Einsteiger mit etwa 8 Jahren ist wichtig zu wissen, wer von den Freundinnen und Freunden was macht. Also, wer hat wie viele Gruppen gegründet oder wie oft das Gruppenbild geändert. Und ab diesem Zeitpunkt kann Mobbing bzw. Cybermobbing auftreten. Etwa wenn auf der Musikplattform Musical.ly, auf die Kinder kurze Videos stellen können, Beiträge geliked oder eben nicht geliked werden, um damit eine Missbilligung auszudrücken.
Bei den Jüngeren sind es Kettenbriefe. Das Weiterleiten von Kettenbriefen, die Angst machen, die unangenehm sind, wo sie nicht wissen, ob der Inhalt stimmt. Also wenn du das nicht an 20 Leute weiterleitest, stirbt deine Mutter. Jetzt vor ein paar Tagen war der Kettenbrief, da war ein Baby abgebildet, das angeblich blind sei und WhatsApp zahle die Operation, wenn man das ordentlich weiterverteilt. Und da haben dann viele Kinder gefragt, na stimmt das? Ich sage, na schau, WhatsApp verspricht uns, dass die Daten verschlüsselt sind, also dürften sie offiziell ja gar nicht wissen, dass ich das Baby und Bild hier verbreite, also kann es auch gar nicht stimmen.
Genau diese Kompetenz versucht die pädagogische Leiterin von Safer Internet, Barbara Buchegger, gemeinsam mit ihren Kolleginnen und Kollegen zu stärken. Jugendliche müssen verstehen lernen, welche Folgen ihr Handeln im Medium Internet hat. Ein Beispiel, ein Foto macht die Runde, alle sind empört, kommentieren es, teilen es aber weiter.
Die Fähigkeit, so ein Bild beurteilen zu können, auch herauszufinden, wo denn das Bild herkommt, den Kontext des Bildes herauszufinden, das merke ich, das ist relativ schlecht in der Generation der Jugendlichen ausgeprägt. Also umgekehrt, die Bildersuche kennt kaum jemand. Auch wenn ich frage, Richtung Matura hingehen, finde ich eine vertrauenswürdige Primärquelle für eine Frage, wie viele Einwohner hat Griechenland? Aus 100 können das 2, aber auch nur, weil ich sie mit der Nase draufstoße. Ja, das ist nie geübt worden. Ja, in den Schulen beurteilt man ein Referat auch lieber nach der äußeren Form der PowerPoint als nach den genutzten Quellen. Ja, ich glaube, das ändert sich langsam. Ja, ich sehe schon erste Lehrende, die das anders handhaben, aber ich glaube, da ist noch ein weiter Weg. Und das gehört halt auch dazu, ja, dass ich mir ein Bild darüber mache, ob eine Quelle brauchbar ist oder nicht brauchbar ist, woher dieses Bild kommt, aus welchem Kontext.
Christiane Spiel, Professorin an der Uni Wien für Bildungspsychologie und Evaluation, beschäftigt sich seit über 20 Jahren mit Mobbing. Mobber gehören gestoppt, sagt sie, denn auf eine Verbesserung der Umgangsformen, einzig durch das zunehmende Alter, dürfe man nicht hoffen.
Wir können ja nicht davon ausgehen, dass wenn wir Kinder haben, die Täter sind, dass die in dem Augenblick, wo sie Erwachsene sind, das nie wieder tun. Außerdem ist das ja ein gelerntes Verhalten, weil ich ja lerne, mit diesem Verhalten auch erfolgreich zu sein. Nehmen wir zum Beispiel den Herrn Trump. Ja? Also der ist ja auch erfolgreich mit einem durchaus Mobbing im Verhalten drinnen. Ja? Und da geht es eben darum, auch bei Erwachsenen, das zu durchbrechen, das geht fast immer nur, wenn sich sozusagen, das ist eigentlich dasselbe, wie wir es in der Schule hätten, nämlich, dass sich sozusagen die gesamte Umwelt, sei es jetzt im beruflichen Umwelt oder privaten Umwelt, wo das halt ist, zusammentut und ganz klar sagt, wir wollen das nicht mehr. Es ist nur oft so, wir haben so Verhaltensregeln, ja, die nicht ausgesprochen sind, aber dazu gehört, dass man höflich ist und so weiter. Und wenn jetzt jemand gegen solche Regeln verstößt, sind wir im Allgemeinen nicht darauf vorbereitet, darauf adäquat zu reagieren.
Mobber wollen Macht und Kontrolle ausüben. Manchmal, weil sie diese außerhalb des Internets nicht haben, weil sie neidisch sind oder weil das Opfer sie an die eigenen Unzulänglichkeiten erinnert. Die Studie von Bündnis gegen Cybermobbing hat herausgefunden, dass Täter, die gemeinsam mit anderen auf ein Opfer losgehen, oft selber ängstlich und unsicher sind. Christiane Spiel, Professorin an der Uni Wien für Bildungspsychologie und Evaluation, hat beobachtet, dass Mobbing am ehesten dann durchbrochen wird, wenn die gesamte Community geschlossen signalisiert, wir dulden so ein Verhalten nicht. In Rollenspielen wird geübt, wie sich Schülerinnen und Schüler im Fall des Falles verhalten. Aufzeigen, aufstehen, sich wehren. Mobber mobben dort, wo sie Raum zum Mobben finden. Ein Opfer, das keine Angst mehr hat, macht wenig Spaß. In einer Studie zum Thema Mobbing hat die Bildungspsychologin herausgefunden, dass der Kreislauf auf einfache Weise durchbrochen werden kann.
Es sind ja fast immer andere Kinder anwesend, wenn einer einen anderen mobbt. Und wenn die irgendwer von diesen Kindern nur ruft, aufhören, wird es in mehr als 50% der Fälle, hört es auch wirklich auf. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist eben, dass wir sowohl in der Schule das schon üben, und das betrifft umso mehr, wenn man an Hasspostings und sowas denkt, das heißt, dass man darauf vorbereitet, ich traue mich hier und ich kann hier etwas dagegen tun und nicht nur irgendwie perplex sein und erst nachher darüber nachdenken oder mich überhaupt dann in die Rolle begeben, das geht mir nichts an, weil ich bin nicht direkt betroffen. Da kommen wir nämlich in eine Gesellschaft, dass jeder isoliert ist und sagt, ich kümmere mich nur mehr um das, was mich ganz persönlich betrifft. Und ich glaube, gerade wie wir eine Entwicklung in den letzten Jahren haben und wie wir sie auch in der Zukunft, glaube ich, haben werden, brauchen wir wesentlich mehr Solidarität in der Gesellschaft.